MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
Jetzt so, kurz vor dem neuen Jahr überlegen sich ja viele, was sie 2026 alles anders machen wollen. Besser. Und da gibt es jetzt natürlich kein Patentrezept. Oder vielleicht doch? Warum Dankbarkeit der Schlüssel zu einem schöneren Leben sein kann und was das alles mit einem Fitnessstudio zu tun hat? Meine Kollegin Linda Burkhardt mit ein paar Antworten.
Ja, einfach mal beschließen, ab morgen, da bin ich dankbarer. Klingt zu gut, um wahr zu sein und ist es auch. Dankbarkeit braucht Training, sagt Bestsellerautor Dominik Spenst.
Ich glaube, der beste Vergleich ist einfach wirklich der Muskel im Fitnessstudio. Der muss auch trainiert werden oder er verkümmert und genauso ist es auch mit Dankbarkeit. Es gibt keinen Menschen quasi, der das nicht in irgendeiner Form regelmäßig machen muss, damit diese Dankbarkeitsmuskeln auch den positiven Einfluss auf uns haben im Alltag.
Und Teil des Trainings ist es auch, dass ich nicht nur beschließe, dafür bin ich jetzt dankbar, sondern ich muss es tatsächlich fühlen.
Was die meisten Menschen machen, sie behandeln so ein bisschen wie eine Einkaufsliste. Also ich bin dankbar für meinen Job, zack, Haken hinter. Ich bin dankbar für den Sonnenschein, zack, Haken hinter. Und das Problem dabei ist, dass das so oberflächlich ist, dass sich dein Gehirn einfach nur denkt, oh, gähn. Ja, also dein Gehirn kann damit einfach nichts anfangen, weil Emotionen entstehen quasi da, wo die Einkaufsliste endet.
Nämlich über Details. Und die sind bei jedem anders. Was aber helfen kann, sagt Dominik Spenst, ist ein Dankbarkeitsritual, wie Beten mit Kindern.
Ich glaube, ritualisierte Dankbarkeit ist schon der beste Weg und vielleicht sogar auch der einzige Weg. Man muss es halt nur irgendwie hinbekommen, dass man es wirklich auch fühlt und dass es nicht nur was ist, was vor allen Dingen für die Kids in der Familie was ist, was man nur abhakt.
Aber warum ist Dankbarkeit denn der Schlüssel zu mehr Glück und Achtsamkeit?
Was den meisten Leuten passiert ist, wir laufen irgendwelchen Sachen hinterher und wenn wir die erreicht haben, merken wir, ey, die fühlen sich einfach leer an. Der nächste Karriereschritt irgendwie in ein Auto, was wir uns kaufen und dann haben wir das. Aber wir wissen ja gar nicht, ob es cool ist und meistens ist es gar nicht so cool, wie wir dachten. Dankbarkeit zeigt uns aber, was macht uns jetzt schon glücklich und es zeigt uns, wovon könnte mehr in Zukunft uns auch glücklich machen.
Beim Dankbarkeitstraining helfen zum Beispiel speziell entwickelte Tagebücher. Eines der erfolgreichsten ist von Dominik Spenst. 6 Minuten am Tag reinschreiben reicht, dann vielleicht bald schon feststellen, es gibt so viele Dinge, für die ich dankbar bin und mein Leben, das ist viel besser, als ich dachte. Linda Burkhardt für das MKR.
Auch dieses Jahr saß Pfarrer Rainer Maria Schießler am Sternstunden-Spendentelefon. Die letzte Anruferin war ein kleines Mädchen. Und die hat den Pfarrer tief berührt. Warum? Das hören Sie heute in Schießlers Woche.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer.
Ein Podcast präsentiert von der Anwaltskanzlei Rainer. Ihre Experten für Vorsorge und Erbrecht in Olching.
Sie war meine letzte Anruferin an diesem Tag, als ich bereits seit 14 Stunden am Spendentelefon der Sternstundenaktion des Bayerischen Rundfunks saß. Eine lange Zeit, viele Stimmen, viele Geschichten. Und da meldete sich diese eine liebenswert klingende Kinderstimme, die gern 15 Euro von ihrem Taschengeld spenden wollte. Ganz automatisch fragte ich nach, ob ich die junge Dame denn noch duzen dürfte. Sie lachte herzlich. Ein nettes 12-jähriges Mädchen aus der Oberpfalz beschloss nun gemeinsam mit mir diesen außergewöhnlichen Spendentag, an dessen Ende über 13 Millionen Euro wieder für Kinder zusammengekommen waren, für Kinder, die dringend Hilfe brauchen. Und mittendrin ihre 15 Euro. Still, selbstverständlich, ohne großes Aufheben. Solche Gespräche fertigt man nicht einfach ab, auch nicht nach so vielen unzähligen Telefonaten davor. Also erzählte sie mir von ihrem Leben, in welcher Kleinstadt sie wohnt, auf welche Schule sie geht, dass sie tolle Freundinnen und Freunde hat, eine gute Klasse, ein sicheres Umfeld, eine tolle Familie. Und beim Zuhören wurde mir klar, wie geborgen und zufrieden dieser junge Mensch doch leben darf. Und dann sagt sie plötzlich ganz nebenbei, fast beiläufig, und weil es mir doch so gut geht, möchte ich jetzt auch etwas von meinem Taschengeld für die Kinder geben, die es viel schwerer haben, als ich es mir eigentlich nur vorstellen kann. Kinder finden manchmal wirklich Worte, die jede noch so ausgefeilte Erwachsenenformulierung mühelos übertreffen. Ich erklärte ihr, wie wichtig gerade ihr Erspartes für unsere Sternstundenaktion ist. Während im Studio das Millionen-Endergebnis über die Bildschirme lief, alle jubelten und applaudierten, durfte ich diesem Mädchen mein ganz persönliches großes Kompliment machen, dass all das auch wegen ihrer scheinbar geringen Spende möglich sei. Dass wir zusammenhalten, füreinander einstehen und den anderen nicht übersehen, darum geht es doch. Und um nichts anderes, sagte ich ihr, und du bist eine von uns. Dieser Moment hat mich tief berührt. Einen so langen, intensiven Tag mit einem solchen Gespräch beschließen zu dürfen, verändert etwas. Denn ein ehrliches, freundschaftliches Kompliment ist vielleicht die kleinste, aber zugleich wirksamste Form von Zuwendung, die es gibt. Und doch wird es im Alltag so oft übersehen. Worte haben Gewicht. Sie können aufrichten oder übergehen, wärmen oder kühlen. Die Psychologie spricht in diesem Zusammenhang gern von den fünf Sprachen der Liebe. Lob und Anerkennung, Zeit, Hilfsbereitschaft, Geschenke und körperliche Nähe. Theologisch betrachtet sind das Weib mehr als Beziehungstechniken. Es sind Wege, wie Liebe überhaupt in unsere Welt kommt. Und sie erklären, warum manche Nähe uns tief erreicht, während andere, obwohl gut gemeint, wirkungslos bleibt. Nicht jede Liebe klingt gleich, aber sie wird erst dann wirklich, wenn sie beim Gegenüber ankommt. Im Glauben geht es um nichts anderes. Auch Jesus überzeugt nicht durch große Reden, sondern durch Aufmerksamkeit. Er bleibt stehen, hört zu, ist mit dem Menschen, hilft ganz konkret. Er schenkt Zeit, wo andere weitergehen würden. Er richtet Menschen mit einem Satz auf und er ist da, körperlich, greifbar, ohne Sicherheitsabstand. Das wirkt erstaunlich modern, weil es nämlich genau dem entspricht, was Beziehungen heute brauchen. Nähe entsteht nicht durch Absichtserklärungen, sondern durch passende Gesten. Freundschaften, Partnerschaften, Familien scheitern selten an zu wenig Liebe, sondern eher daran, dass aneinander vorbeigesprochen wird. Wir hatten uns nichts mehr zu sagen, hört man oft von denen, deren Liebe zu Ende gegangen ist. Wie zeigt man eigentlich jemanden, dass er wichtig ist? Ein Kompliment ist ja kein Zuckerguss, es ist Aufmerksamkeit mit Haltung. Christlich gesprochen könnte man sagen, eine kleine Menschwerdung der Liebe. Genau das, was wir an Weihnachten feiern. Gott macht uns ein Kompliment der Liebe. Er will ganz nah sein, ganz bei uns sein. Dieser Gott wird, und das ist das Revolutionäre der Weihnachtserzählung, nicht dort erfahrbar, wo alles perfekt ist, sondern dort, wo Menschen sich bemühen, einander wirklich zu erreichen. Echte Liebe beginnt eben selten spektakulär, aber sie beginnt genau dort, wo jemand den Mut hat, den anderen zu sehen und es ihm auch zu zeigen. Gott zeigt in diesen Tagen sehr viel Mut. Er entäußert sich seiner Macht, seiner Hoheit, seiner Gewalt, nur um bei und mit uns Mensch sein zu können. Was für ein Kompliment. Wenn wir das ernst nehmen, dann hätte der Frieden vielleicht doch noch eine Chance unter uns. Reden Sie ruhig weiter mit mir, sagt mir meine junge Anruferin aus der Oberpfalz, die immer noch am Telefon ist. Da kann ich heute nämlich noch länger aufbleiben als sonst. Ich glaube, dieses Mädchen weiß gar nicht, welche Freude sie mir an diesem Abend geschenkt hat, welche Sternstunde sie mir gemacht hat. Und vielleicht geht es Ihnen beim Zuhören ja ähnlich. Vielleicht spüren auch Sie, dass es oft die kleinen, unscheinbaren Gesten sind, die mehr verändern als große Worte. Darum möchte ich am Ende dieses Podcastes, am Ende dieses Jahres, auch Ihnen ein Kompliment machen, dass Sie immer so treu zuhören, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass Sie offen bleiben für solche Geschichten. Das ist nicht selbstverständlich, es ist sehr wertvoll. Ich wünsche Ihnen gesegnete, ruhige Tage zwischen den Jahren, Tage, in denen Platz ist für Dankbarkeit, für leise Gedanken und vielleicht auch für das eine oder andere ehrliche Kompliment, das jemandem gut tut und Ihnen selbst auch. Einen behutsamen Übergang in das neue Jahr wünscht Ihnen Ihr Pfarrer Schießler.
Du weißt, was mir eingefallen ist? Ich muss mich wirklich mal um mein Testament kümmern und um meine Immobilien. Sag mal, hast du eine Ahnung, wen könnte man da eigentlich fragen?
Grüß Gott, ich bin Markus Sebastian Rainer, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht in Olching. Ich unterstütze Sie mit meinem Team seit über 20 Jahren kompetent und zuverlässig bei allen Fragen rund um Schenkungen, Erbschaftssteuer, Erbengemeinschaften und Pflichtteile. Mit unserer Erfahrung sorgen wir dafür, dass Ihr letzter Wille rechtssicher und klar formuliert wird. Wir helfen Ihnen, Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer zu sparen.
Rechtsanwaltskanzlei Markus Sebastian Rainer. Der Rainer mit AI in Olching. Kontaktieren Sie uns unter 08142 42 0172-702-2270 oder im Internet unter kanzlei-rainer.de. Nicht vergessen, Rainer mit AI.
Wer jetzt so zwischen den Jahren zum traditionellen Krippal schauen gehen möchte, der ist im Bayerischen Nationalmuseum genau an der richtigen Adresse. Denn hier ist einer der größten Krippenausstellungen weltweit zu sehen. Wir haben uns da auf Spurensuche gemacht, und zwar nach Rekorden in der Ausstellung, und wir haben auch einige gefunden.
Zum Beispiel die wahrscheinlich wertvollste Krippe der Welt, die Anbetung der Könige in einem Palast, mittendrin die heilige Familie. Die Krippe stammt aus dem Besitz des früheren Königshauses Neapel-Sizilien und ist gut über 250 Jahre alt, erzählt der Leiter der Krippenausstellung Thomas Schindler.
Und alles, was man hier sieht, was silbern glänzt, das ist Silber. Alles, was golden glänzt, ist aus Gold oder vergoldet. Die Perlenkettchen um die Hälse der Damen sind echte Perlen. Was nach Edelstein oder wie Edelstein glänzt, das sind Edelsteine. Hier sind also nur die besten Materialien verarbeitet worden, und zwar von den besten Goldschmieden Europas. Wir haben hier Schmiedemarken aus Mailand und aus Paris an den Objekten.
Die prächtigen Kleider der Figuren soll die Königin von Sizilien Neapel selbst geschneidert haben. Bedienstete mühen sich mit den Schätzen ab, die die heiligen drei Könige mitgebracht haben. Und eine orientalische Kapelle marschiert vorbei. Mit dem ärmlichen Stall mancher Krippendarstellungen hat das nichts zu tun.
Vermutlich spiegelt die gesamte Szenerie auch so ein bisschen so etwas wie eine diplomatische Gesandtschaft, beispielsweise aus dem Osmanischen Reich oder aus Nordafrika, die am Neapler Hof in ähnlicher Art und Weise auch auf Mission anzutreffen gewesen sein könnte. Und insofern repräsentiert diese Anbetung der Könige auch so ein bisschen das höfische Geschehen. Wenn man es ganz pointiert sagen wollte, dann ist es das Heimatkripperl der königlichen Familie zu Neapel um 1750.
Wobei dieses Krippal von der Größe her nur für Schlosssäle geeignet ist, ähnlich wie die mit 100 Quadratmetern größte Krippe im Nationalmuseum. Weil sie in ein halbrundes Gewölbe gebaut ist, wirkt sie kleiner und sehr plastisch, erklärt Ausstellungsleiter Schindler.
Und diese große Grundfläche ist deswegen notwendig, weil hier der Versuch unternommen wurde, die künstliche Welt der Miniaturfiguren der Weihnachtskrippe in die Topographie im Golf von Neapel zu zeigen. Und das sollte maßstäblich so realistisch dargestellt werden, dass die Menschen, die davor stehen, wirklich glauben, man befindet sich eigentlich oberhalb von Neapel und die Geburt Christi findet oberhalb von Neapel statt.
Vor der Glasscheibe steht der Besucher, als wäre er mitten unter den etwa 150 Menschen, Hunden, Schafen und Eseln.
Im Prinzip das, was man in Neapel so in den Gassen, auf den Straßen als Gewusel in dieser Zeit auch vorgefunden hätte und zeittypisch eingekleidet. Und auch mitunter nach unterschiedlichen Ständen. Also die verheiratete Frau mit der Haube, die unverheiratete eben mit dem Haarband und so weiter und so fort. Es gibt diejenigen, die so ein bisschen mit Arbeitsschürzen ausgestattet sind. Und dann gibt's aber auch solche in Festtagstracht. Und diese Figurengruppen wurden so angelegt, dass man sich eigentlich eine idealtypische Bevölkerung inszenieren wollte. Vielleicht nicht ganz reich, vielleicht nicht ganz ärmlich in der Darstellung, aber eben letzten Endes glückliche Menschen, die vor allem auch christlich ehrliche Leute waren. Wenn man sich die Figuren anschaut, alle sind irgendwie angetan vom heiligen Geschehen, sind inspiriert vom heiligen Geschehen und unglaublich viele lächeln.
Eine eher untypische Darstellung in der Mitte des 18. Jahrhunderts, romantisierend wie der Besuch der Neapolitaner selbst an der Krippe Jesu. Die Krippe ist nach wie vor der Publikumsmagnet in der Ausstellung, wahrscheinlich noch vor der Krippenlandschaft des böhmischen Künstlers Wenzel Fieger um 1890, die ein bisschen etwas von modernen Wimmelbildern hat.
Ja, unsere Papierkrippe von Wenzel Fieger umfasst ungefähr 1100 Figuren. Die meisten sind im Übrigen Schafe, deswegen Schäfchen zählen würde ich nicht machen. Das hat was mit Einschlafen dann zu tun. Aber es ist ein extrem attraktives Format, insbesondere auch deswegen, weil wir hier eine Figur drin haben, die gedacht war, um Kinder besonders zu interessieren für das heilige Geschehen. Und zwar ist hier untergebracht eine sich erleichternde Kuh, die pinkelt. Und diese Figur sollte Kinder dazu ermutigen, gerade weil sie so derb, zotig ist, sich genau auf die Suche zu begeben, wo findet sich diese Kuh. Und über diese Suche sollten die letzten Endes die Kinder den Weg oder den Blick aufs heilige Geschehen richten.
Genauso bemerkenswert, die Papierkrippe mit ihren 1100 Figuren gelangte in einem einzigen Karton Ende des Zweiten Weltkriegs nach Bayern. So hat jede der Krippendarstellungen im Nationalmuseum ihre ganz eigene Geschichte. Eine Spurensuche in der Weihnachtszeit lohnt sich. Willi Witte für das MKR.
Die Krippenausstellung im Bayerischen Nationalmuseum, die ist auch an Silvester von 10 bis 17 Uhr zu sehen. An Neujahr hat das Museum allerdings Ruhetag. Sie hören das MKR an diesem Dienstag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Seit einigen Wochen ist sie wieder zurück. Die Debatte um die Wehrpflicht und die Frage, ob und in welcher Form ein verpflichtender Dienst für junge Menschen sinnvoll sein kann. In welcher Form auch immer. Auch in der neuen Ausgabe unseres Magazins Innehalten dreht es sich um das Thema. Innehalten-Redakteur Joachim Burkhardt ist jetzt bei mir. Joachim, mit wem habt ihr denn darüber gesprochen?
Ja, wir haben drei ganz spannende Beiträge zur Wehrpflichtdebatte gesammelt. Und der Hauptbeitrag, der stammt von einem bekannten Universitätsprofessor, das ist der Sozialethiker Markus Vogt hier aus München. Der hat uns einen richtig spannenden Text über die Wehrpflichtfrage geschrieben und da packt er auch wirklich heiße Eisen an. Und vieles dreht sich um die Frage, ob man als Christ zur Waffe greifen darf oder vielleicht sogar muss. Und da, da kommt er richtig aus der Komfortzone heraus, der Professor Markus Vogt, und bezieht ganz deutlich Stellung. Wirklich spannend. Und demgegenüber fallen die Positionen von Seiten der katholischen Jugend wie auch der Organisation Pax Christi ein bisschen anders aus.
Das klingt nach wirklich spannenden Sichtweisen zu dem Thema. Wir machen jetzt einen heftigen Themensprung, denn im Magazin geht es auch um Pyramiden. Und zwar nicht, wie man jetzt vermuten könnte, in Ägypten, nein, sondern in München. Ja, Joachim, wie kam es denn dazu?
Ja, ganz kuriose Sache. Diese beiden Pyramiden könnte man auch als Obeliske bezeichnen. Ja, es sind so steile, schlanke Pyramiden. Und die stehen dort seit dem Jahr 1802. Die eine am Münchner Stadtrand, die andere im Erdinger Land in Aufkirchen. Und das kommt daher, dass man damals, im Jahr davor war das 1801, mit der bayerischen Landesvermessung so richtig losgelegt hat. Damals waren französische Militärs hier in Bayern und die haben die Vermessung des Landes so richtig vorangetrieben, erstmals wirklich mit wissenschaftlichen Methoden. Und das Ganze ist eine unglaublich spannende und kuriose Sache, denn man musste da, um das Land zu vermessen, zunächst mal eine lange Linie möglichst genau von Hand vermessen. Und das hat man getan durchs Erdinger Moos, über 21 Kilometer lang händisch vermessen. Und um diese Linie zu markieren, wurden dann tatsächlich auch diese beiden Steinpyramiden errichtet, die heute noch stehen. Und die ganze spannende Geschichte der bayerischen Landesvermessung, die erzählen wir im neuen Magazin Innehalten.
Und das Magazin, das bekommen Sie in vielen Kirchen im Erzbistum München und Freising. Sie können es sich ganz bequem im Abo nach Hause liefern lassen oder digital in unserer Michaelsbund-App lesen. Viel Spaß dabei! Gestern war es endlich soweit. In Holzkirchen wurden die Sternsinger im Erzbistum München und Freising offiziell von Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg ausgesandt. Rund 500 Gruppen sind jedes Jahr im Erzbistum unterwegs und bringen den Häusern den Segen. Aber die Sternsinger-Aktion, die ist natürlich weit mehr als das. Das erklärt Jakob Stadler. Er ist Diözesanvorsitzender vom Bund Deutscher Katholischer Jugend.
Sternsingen ist eine großartige Aktion, weil junge Leute begeistert sind, dass sie vor Ort für ihr Dorf, für ihre Stadt unterwegs sind, Segen bringen in die Haushalte, aber genauso auch dann Spenden sammeln für Projekte weltweit von Kindern für Kinder. Dieses Jahr ist eine Aktion in Bangladesch im Fokus, Schule statt Arbeit. Wir wollen junge Kinder es ermöglichen, dass sie Schulbildung erhalten können, statt in Kleidungsfabriken arbeiten zu müssen. Ein tolles Projekt, wo gut begleitet wird, bundesweit auch, dass wir vor Ort mit den Leuten in Kontakt sind und Spenden sammeln für Bangladesch.
Die diözesane Aussendung, die ist aber nicht nur ein Gottesdienst. Nach einem gemeinsamen Mittagessen gab es Workshops, vom Kinobesuch übers Eislaufen bis hin zum Basteln. Für Jakob Stadler ist das ein wichtiger Aktionstag.
Einerseits, was heißt es, Sternsinger zu sein? Was heißt es für mich, für die Gesellschaft zu engagieren? Aber auch, wo geht das Geld hin, was ich sammle? Und Sie können aber auch erleben, welche Sternsinger sind denn so noch dabei aus der ganzen Diözese und können diese Gemeinschaft ganz hautnah erleben.
Ab jetzt sind also die Sternsinger wieder unterwegs. Sie bringen den Segen und unterstützen dieses Jahr mit ihrer Sammlung die Kinder in Bangladesch. Auch in diesem Jahr haben bei uns in Bayern wieder tausende Jugendliche die Schule ohne Abschluss verlassen. Diesen Schülerinnen und Schülern, denen fällt das Lernen einfach schwer. Auch weil sie oft keine Eltern haben, die sie dabei unterstützen. Das Kolping-Bildungswerk versucht seit 50 Jahren, diese jungen Menschen aufzufangen. Es hilft Jugendlichen, die einen Förderbedarf haben. Zum Beispiel mit Einrichtungen wie dem Ausbildungshotel St. Theresia in München. Dort bekommen Jugendliche, die sich auf dem normalen Arbeitsmarkt schwer tun, eine zweite Chance.
Das sind ja benachteiligte Jugendliche, die auf dem ersten Arbeitsausbildungsmarkt sozusagen keine Chance hatten, die sozialpädagogische Betreuung und Begleitung brauchen. Und die Jugendlichen werden im Bereich der Gastronomie, sprich im Bereich Küche und Bereich Service ausgebildet. Und die Jugendlichen schließen dann aber wie jeder Jugendliche auf dem ersten Ausbildungsmarkt mit dem IHK-Abschluss ab. Wir haben eine Erfolgsquote von rund 90%.
So eine Quote kann sich sehen lassen, findet Katrin Raps. Sie ist Vorständin beim Kolping Bildungswerk und weiß, dass sie diesen Erfolg in erster Linie den Ausbilderinnen und Ausbildern zu verdanken hat. Kein Azubi darf verloren gehen, heißt das Ziel, auf das alle gemeinsam hinarbeiten.
Diesen Ansatz, der ist auch für uns wichtig, dass den von den Mitarbeitern gelebt wird, und ich bin jetzt mittlerweile 17 Jahre bei Kolping und ich habe es immer wieder erlebt, dass da viel Freude und Begeisterung auch von den Mitarbeitenden einfach zu spüren ist und die auch sagen, meine Arbeit macht Sinn.
Auch wenn das Dranbleiben an den Jugendlichen oft schwierig ist, in den meisten Fällen lohnt es sich, sagt Raps.
Also die schönsten Erfolge sind, wenn Jugendliche nach Jahren wieder kommen und sagen, danke, dass Sie so hartnäckig waren. Dank Ihnen habe ich es jetzt geschafft, einen Beruf zu finden, habe eine Familie gegründet und wir auch diese positiven Rückmeldungen bekommen.
Viele Millionen Euro braucht es jedes Jahr, damit junge Leute auch unter schwierigen Bedingungen ihren Weg ins Arbeitsleben finden können. 50 Jahre lang haben Kirche und Staat deshalb auch großzügig in die Bildungsarbeit von Kolping investiert. Mittlerweile ist aber auch das Bildungswerk von Kürzungen betroffen. Weiteres Wachstum sei deshalb erstmal kein Thema, meint Katrin Raps.
Die Einrichtungen, die Maßnahmen, dass wir die behalten können, ich glaube, das muss erstmal unser Schwerpunkt auch für die nächsten Jahre sein, um dann zu schauen, wo können wir sozusagen unsere Kompetenzen auch nochmal weiter ausbauen, sei es jetzt im Bereich Jugendwohnen oder dass es eventuell auch nochmal andere Regionen gibt, sozusagen in Oberbayern, im Münchner Umland, wo man sagen kann, da könnte aber Kolping auch nochmal mit seinen Kompetenzen ansetzen.
Trotz allem wird das Kolping Bildungswerk auch in den kommenden Jahren ein wichtiger Player in der Bildungsarbeit in München und Oberbayern sein. Davon ist Katrin Raps felsenfest überzeugt. Paul Hasel für das MKR.
50 Jahre Kolping Bildungswerk München und Oberbayern, das ist das Thema in der aktuellen Kolping-Stunde. Und die Sendung, die gibt's wie immer auch als Podcast auf innehalten.de zu hören oder bei allen bekannten Streamingdiensten.
Liebe Hörerinnen und Hörer von MKR, mein Name ist Reinhard Marx. Ich bin Erzbischof von München und Freising. Gerade heute brauchen wir Hoffnung und Zuversicht. Wir gehen in das neue Jahr hinein und wir beten darum, wir kämpfen darum, wir engagieren uns, dass es ein friedliches Jahr wird. Und dafür sollten wir uns alle miteinander einsetzen, im Kleinen und im Großen. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern des MKR ein gnadenreiches, friedvolles, gesegnetes neues Jahr. Ihr Reinhard Marx.
MKR. Das Kirchenradio zum Innehalten.
Ein gutes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Heute ist der erste Tag des Jahres, Neujahr. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen. Und während wir uns gerade vom Feiern erholen, geht es für andere heute nochmal richtig los. Viele griechisch-orthodoxe Christen feiern nämlich heute erst Bescherung. Sie bekommen also jetzt erst ihre Weihnachtsgeschenke. Maria Ertl hat für uns nachgefragt bei Archimandrit Georgios Siomos.
Natürlich ist es inzwischen bei uns auch so, dass viele auch zu Nikolaus Geschenke bekommen und natürlich auch am 25. einige auch schon am Vorabend Geschenke bekommen. Aber üblicherweise bei uns der Geschenkebringer ist tatsächlich der heilige Basilius und sein Festtag ist an Neujahr am 1. Januar.
Weihnachten, also die Geburt Jesu, wurde am 25. Dezember natürlich auch gefeiert. Eine intensive Zeit.
Es sind zwei straffe Wochen. Dieser Fokus auf die Familie und das gemeinsame Feiern und die Ruhe und Platz zu schaffen für die Familie ist für uns tatsächlich vom 25. bis zum 6.
Wenn heute an Neujahr der heilige Basilius gefeiert wird, gehört ein Gottesdienst auf jeden Fall dazu, erzählt Georgios Siomos.
Natürlich geht man in der Früh zum Gottesdienst. Früh heißt in dem Fall tatsächlich in Griechenland meistens um 7 Uhr. Und dann dauert er nochmal 3 Stunden. Und dann geht man natürlich gemeinsam Kaffee trinken und essen, beziehungsweise nach Hause. Und damit alles vorbereitet wird für das Festessen. Tatsächlich ist Basilius auch ein sehr beliebter Name in Griechenland. Das heißt, viele feiern auch Namenstag. Noch dazu ist es natürlich Neujahr. Und dann gibt's natürlich Geschenke für alle.
Und neben den Geschenken stehen auch schöne Bräuche fürs neue Jahr an. Wie der Basiliuskuchen.
Ein Neujahrskuchen, der angeschnitten wird und jeder bekommt ein Stück und es wird eine Münze mit verbacken in diesem Kuchen. Und wer das Stück, die Münze findet, der hat das Glück für das Jahr gepachtet.
Also warum nicht die Weihnachtsstimmung noch ein wenig behalten, wenn andere gerade erst richtig reinkommen ins Feiern. Maria Ertl fürs MKR.
Ja, während wir gerade ein neues Jahr starten, geht ein anderes zu Ende, nämlich das heilige Jahr in der katholischen Kirche. Was so ein heiliges Jahr eigentlich ist und wieso die Bilanz ausgefallen ist, das wollte meine Kollegin Linda Burkhardt wissen.
Viele Pilgerfahrten nach Rom, aber auch viele große und kleine Aktionen in den Pfarreien. Das heilige Jahr geht zu Ende und Pfarrer Josef Raufer blickt noch einmal zurück.
Ein heiliges Jahr findet alle 25 Jahre statt und es dient vor allem der Erneuerung des Glaubens. Meistens gibt's irgendein besonderes Motto, das war heuer Pilger der Hoffnung und vor allem zielt es auch auf die Umkehr ab. Drum ist ein Schwerpunkt immer tatsächlich auch das Sakrament der Versöhnung, die Beichte.
Raufer hat im Erzbistum alles rund um das Jahr koordiniert. Schon zu Beginn hatte Kardinal Reinhard Marx 7 Kirchen zu Jubiläumskirchen gemacht und die Seelsorger da ziehen positive Bilanz.
Es kamen viele Leute und haben nach der Beichte gefragt. Viele Einzelpilger sind auch gekommen zu den Kirchen, um einfach ihren Glauben zu erneuern. Und diese Jubiläumskirchen haben auch einige Initiativen gestartet zum Thema dieses heiligen Jahres, Pilger der Hoffnung.
Schon in der Bibel ist von Jubeljahren die Rede. Aber gerade jetzt beim Bilanzziehen, sagt Pater Georg Löffler, Jubiläen wie das heilige Jahr machen auch heute Sinn.
Ob jetzt im kleinen Rahmen einer Pfarrgemeinde oder eines Pfarrverbundes oder eben auf der Weltebene der Kirche, dass zumindest immer wieder da versucht wird, Menschen zusammenzuführen, dass sie merken, und ich bin mit meinem Glauben und auf meinem Glaubensweg nicht alleine. Wir sind als Gemeinschaft unterwegs und Gemeinschaft macht bekanntlich stark.
Und wie groß diese Gemeinschaft ist, zeigt auch diese Zahl. Zum heiligen Jahr waren geschätzte 32 Millionen Pilger in Rom.
Winterzeit ist Lesezeit. Vielleicht haben Sie ja auch rund um Weihnachten das ein oder andere neue Buch geschenkt bekommen. Und Lesen lohnt sich richtig. Das sagt meine Kollegin Susanne Stolfmehl. Die macht hier bei uns beim Michaelsbund Buchberatungen und weiß ganz genau, welche Bücher gerade richtig Spaß machen.
Die Auswahl ist unermesslich groß und es gibt wirklich für jeden Geschmack etwas. Und das Wichtigste ist ja, dass man erstmal den Wunsch hat, wieder ein Buch in die Hand zu nehmen. Und neueste Studien sagen ja, dass Leute, die lesen und sei es nur 5 bis 10 Seiten am Tag, auch tatsächlich länger leben. Das ist doch mal ein super Anreiz.
Sie sehen das jetzt nicht, aber Susanne Stolfmähl, die ist wie ganz oft übrigens mal wieder mit einem Buchstapel unterwegs. Susanne, was wäre denn ein guter Einstieg, wenn ich jetzt sage, ich will wieder mehr lesen?
Ich würde vielleicht nicht unbedingt mit einem Buch von der Nobelpreis- oder Deutschen Buchpreisliste anfangen, wenn ich gerade wieder anfange. Oder wenn ich mir jetzt mal Zeit nehme zum Lesen. Vielleicht wäre ein spannender Krimi gut, einer, der genau jetzt an den Feiertagen spielt, wie zum Beispiel das Buch Rauhnächte von Ellen Sandberg. Eine ganz spannende Familiengeschichte, fast schon ein Krimi, der in dieser magischen Zeit zwischen Weihnachten und Dreikönig spielt.
Aber das ist jetzt ja nicht alles, was du dabei hast. Und nicht jeder mag jetzt Krimis.
Ja, wenn man vielleicht so das aktuelle politische Geschehen in seine Lektüre einbringen will, dann kann ich Jonathan Coe empfehlen, einer der bekanntesten britischen Autoren. Und der hat mit seinem neuen Buch Beweis meiner Unschuld was ganz Tolles gemacht. Er schreibt quasi 3 bis 4 Romane in einem Buch. Klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, aber das erschließt sich beim Lesen so schlüssig. Es geht um einen Journalisten, der sich bei der Tagung einer rechtskonservativen Partei einschleicht und dabei zu Tode kommt. Aber wie er das macht und wie er diese Story erzählt und wie die Lösung ist, das ist wirklich absolut vom Feinsten.
Und dann hast du ja auch noch Teddy im Gepäck. Also jetzt kein Kuscheltier, sondern ein Buch.
Das ist der Roman von Emily Dunley, eine amerikanische Autorin, die ihre Geschichte in das Ende der 1960er Jahre schreibt, und das ist eben ganz wichtig für die Entwicklung dieser weiblichen Hauptfigur, weil das ist so eine Zeit, wo eine Frau eigentlich nur was wert war in der Gesellschaft, wenn sie auch verheiratet war. Und das trifft jetzt hier auf Teddy zu. Sie zieht mit ihrem Ehemann, einem kleinen Diplomaten, nach Rom und will da Dolce Vita genießen. Sie wird da sehr, sehr schnell in sehr verwickelte Geschichten hineingezogen, und sie hat selbst auch einige Geheimnisse, und das Buch entwickelt sich zum Ende hin wirklich rasant und rasend gut geschrieben.
Und last but not least hast du uns eine deiner Lieblingsautorinnen mitgebracht. Erzähl doch mal.
Wea Kaiser, junge österreichische Autorin, hat Fabula Rasa geschrieben oder Die Königin des Grand Hotels. Und sie erzählt, basierend auf einer wahren Geschichte, die Story von Angelika Moser. Die arbeitet sich aus kleinsten Verhältnissen hoch als Hotelmanagerin. Und weil sie nicht so viel verdient, wie sie glaubt, dass ihr zusteht, hat sie so erfunden, wie man die Bücher fälschen kann und dazu einiges für sich selbst auf die Seite geschafft. Es sollten zuerst so kleine Beträge sein, es geht dann aber in die Millionen. Was an diesem Buch toll ist, dass Wea Kaiser, obwohl sie eigentlich viel zu jung ist, diesen Vibe, diese Stimmung der 1980er Jahre wunderbar eingefangen hat. Und das ist, glaube ich, gerade für alle Leute so ab 50 super toll zu lesen.
Danke, Susanne, für all deine Tipps. Da sollte doch jetzt wirklich für jeden etwas dabei sein. Vielleicht ja auch nochmal gut zum Büchergutschein einlösen. Oder Sie schauen einfach bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund vorbei. Da gibt es die beste Beratung und auch noch mehr Empfehlungen von den Kollegen. Und wenn Sie nicht in der Münchner Innenstadt vorbeikommen können, wir haben auch einen Online-Shop. Einfach reinklicken unter michaelsbund.de. Auch da gibt's richtig gute Infos zu den Büchern. Und wir schicken sie dann liebevoll verpackt direkt zu Ihnen nach Hause. Nur lesen müssen Sie bzw. dürfen Sie noch selbst. Neues Jahr, neues Ich. Viele Menschen nehmen sich zum Jahreswechsel vor, einfach vieles besser zu machen, sich zu optimieren. Wie man die beste Version von sich selbst herausholt, das machen Influencer in den sozialen Medien vor. Schon um 5 Uhr morgens Eisbad fürs Gesicht, noch vor dem ersten Kaffee ins Fitnessstudio, und auf den Teller kommt natürlich nur selbstgekochtes Essen. Einerseits ist es ja gut, auf sich zu achten, aber immer das Optimum von sich selbst zu erwarten, das kann auch ganz schön Druck machen, sagt Psychologin Angelique Goldrian von der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Erzbistum München und Freising.
Was wir da natürlich außer Acht lassen, ist, dass dieser Drang zur Optimierung oft einem ganz tiefen Gefühl von Mangel vorausgeht, dass wir uns vielleicht nicht gut genug fühlen, dass wir ein Selbstwertthema haben. Und da ist es halt im Grunde viel sinnvoller, mal hinzugucken und zu schauen, was ist mir denn wirklich wichtig?
Die Psychologin sagt, lieber Selbstliebe statt Selbstoptimierung. Und wer sich verbessern möchte, der sollte das unbedingt für sich selbst machen und eben nicht für andere.
Wenn die Motivation nicht mehr aus so einem liebevollen Interesse zu sich selbst passiert, sondern mehr aus so einer Selbstkritik oder so, aus so einer Entwertung raus passiert oder aus Scham passiert, weil ich vielleicht nicht irgendwelchen optischen Kriterien entspreche, dann kann so ein Selbstverbesserungsprogramm durchaus auch echt toxisch werden.
Wer mehr zum Thema Selbstliebe erfahren möchte, ein ausführliches Gespräch mit der Psychologin Anjali Goldrian hören Sie in unserem Podcast Total Sozial hier bei uns im MKR ab 19 Uhr heute gleich nach dem Gottesdienst. Den Podcast können Sie auch nachhören und zwar auf innehalten.de oder überall da, wo Sie Ihren Podcast hören. Am zweiten Weihnachtsfeiertag haben viele schon das Gefühl, die Weihnachtszeit ist vorbei. Viele bereiten sich dann gleich auf Silvester vor und spätestens dann ist sie doch wirklich vorbei. Dann ist Weihnachten Geschichte. Oder vielleicht doch nicht? Wir klären das jetzt in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute, wie lange dauert die Weihnachtszeit? Erklärt von Pfarrer Stefan Huppertz.
Die Weihnachtszeit endet auf gar keinen Fall schon am 27. Dezember, auch wenn dann einige denken, jetzt ist gut, Weihnachtsschmuck weg, Krippe raus, Baum raus. Die Weihnachtszeit endet aber auch nicht, wie früher, am 2. Februar, am Fest Maria Lichtmess oder wie es eigentlich richtig heißt, Darstellung des Herrn. Das war bis vor fast 50 Jahren der Fall. Jetzt ist es ganz einfach, die Weihnachtszeit endet am Sonntag nach dem Fest der Erscheinung des Herrn, auch bekannt als Heilige Drei Könige. Das ist ein Fixdatum jedes Jahr, der 6. Januar und der Sonntag drauf, das Fest der Taufe des Herrn, damit endet der weihnachtliche Festkreis. Dann geht's wieder bis zum Aschermittwoch in den Jahreskreis. Den Weihnachtsbaum kann man natürlich so lange stehen lassen, wie es einem gefällt, solange er noch ein paar Nadeln hat und mehr dekoriert als verschandelt. Gerne auch bis zum 2. Februar, spricht nichts dagegen.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
In diesen Tagen sind sie wieder unterwegs, von Haus zu Haus, die Sternsinger. Oft sind es Kinder verkleidet als Könige, die den Häusern den Segen bringen. Etwas ganz Besonderes ist es, wenn man sein Bistum im Kanzleramt vertreten darf. Maria Ertl hat die Gruppe getroffen, die dieses Jahr fürs Erzbistum München und Freising nach Berlin fährt.
Florian, Luisa, Charlotte und Moritz aus der Pfarrei in Großhöhenrhein hat dieses Jahr das Losglück getroffen. Am 5. Januar starten sie nach Berlin. Mit Krone, Weihrauchfass und Stern im Gepäck, versteht sich.
Also ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich auch ein bisschen geehrt gefühlt, weil wir sind dann doch mehrere und dass ich da quasi mitfahren darf.
Das ist eine einmalige Chance. Wer es nicht nur mehr erleben, dass du nach Berlin fahren darfst zum Bundeskanzler.
Man lernt neue Leute kennen und natürlich auch, dass man heute dann die Chance hat, den Kanzler die Hand zu schütteln, ist halt einfach wirklich eine Ehre.
Ja, ich glaube, wir schauen uns heute noch ein paar Sehenswürdigkeiten von Berlin noch. Ich war noch nicht in Berlin.
Deswegen wird auch gleich zweimal übernachtet und der Besuch im Kanzleramt für die Sternsinger so richtig zelebriert. Die Unterstützung für die Sternsinger aus ihrer Pfarrei ist super, sagt Ulrich Dressel, der für die Ministranten zuständig ist.
Um finanzielle Punkte braucht man uns keine Sorgen machen, wurde alles sofort freigegeben. Auch die Unterstützung im Dorf, es wurden neue Gewänder für die Heiligen Drei Könige angeschafft, es wurden Stern gebaut und die gesamte Dorfgemeinschaft steht hinter dieser Aktion.
Heute wird nochmal alles geprobt, schauen, dass alles gepackt ist, aber Luisa ist zuversichtlich.
Also wir müssen auch noch ein Liedl singen und da müssen wir uns halt jetzt noch ein bisschen vorbereiten, dass wir die dann alle gescheit auswendig können. Und dann noch werden halt dann auch noch Interviews geführt und das haben wir, glaube ich, schon alle ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, das wird schon.
Dieses Jahr bringen also die Sternsinger aus Großhöhenrhein den Segen aus unserem Erzbistum nach Berlin. Wer nächstes Jahr dabei sein will, die Bewerbung startet immer schon im Herbst. Maria Ertl fürs MKR.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.